Hier ist der erste deutsche Videospiel-Podcast. Der Podcast für Gelegenheitsspieler. Und hier ist euer Gastgeber, hier ist Hopes.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Und das hier ist die 60. Folge des ersten DVP, aufgenommen am 27. Juni 2006. 60. Folge eines deutschen Videospiel-Podcasts. Das ist ja so etwas wie ein kleines Jubiläum. Zu einem Jubiläum bekommt man ja meistens was geschenkt. Wir haben uns selber etwas geschenkt. Nämlich, ich sitze nicht allein hier in den heiligen Hallen des ersten DVP, sondern ich habe ganz hohen Besuch eingeladen. Und ich bin sehr froh, dass er gekommen ist. Es war vor ungefähr einer Stunde, als er hier eintraf, so ein bisschen wie bei einem Rock- und Pop-Konzert. Ich dachte, das Live-Earth-Konzert ist irgendwie schon vorverlegt worden auf den 27. Juni. Er kam hier rein, die 81 Mitarbeiter waren schier aus dem Häuschen. Er musste Autogramme geben bis zum Abwinken. Ich habe gesehen, bei einigen Damen sogar irgendwie auf dem Arm. Es waren unglaubliche Szenen, die sich hier zugetragen haben. Und jetzt bin ich ganz froh, dass wir jetzt im Studio sitzen und wir endlich mit dem Podcast beginnen können. Er ist der deutsche General Manager von Empire Interactive und ich bin sehr froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Liedtke.
Hallo.
War das ein bisschen unangenehm jetzt für dich, dieser ganze Trubel um deine Person? Oder ist das, ist das Alltag?
Ja, also das war jetzt schon ein bisschen übertrieben, würde ich sagen.
Ja, Sie haben sich einfach gefreut, ja. Du bist ja einer, der in unserer Videospielwelt schon ein erhebliches Wort mitspricht und so einmal in den heiligen Hain zu halten, ist auch für mich, muss ich sagen, etwas ganz Besonderes.
Ja. Okay.
Andreas, kurz zu deiner...
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch. Kurz etwas zu deiner Person. Du bist ja seit etwas längerer Zeit jetzt für Empire tätig, davor aber auch schon in dieser Branche tätig, bist also schon viele Jahre in der Videospielbranche.
Seit fast zehn Jahren.
Ja. Und ich denke, dass viele Zuhörer und viele Fans des ersten deutschen Videospiel-Podcasts das so ein bisschen sehen wie so ein Traumjob. Also mit dem Hobby, das man hat, sogar auch Geld verdienen und dort in gewissen Prozessen einfach mit Entscheidungen treffen zu können. Ist das für dich auch so ein Traumjob gewesen, in der Videospielbranche zu arbeiten oder wie kamst du dazu?
Ja, also wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse, dann ist es eigentlich wirklich so gekommen. Ja. Ich bin mehr durch Zufall in das Thema reingekommen, mehr über die PC-Hardware. Und das war 1996, da habe ich dann mit Software angefangen und ich habe immer schon gerne selber gespielt, wie die meisten, die hier wahrscheinlich zuhören. Ja, und ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, gelernter Vertriebler und bin darüber dann zu den Spielen gekommen und ja, das hat sich die letzten 10 Jahre ganz gut entwickelt und
das ist nicht unangenehm.
Ja.
Dieser Schritt war nicht unangenehm.
Ich bin so ganz zufrieden, ja. Uns macht auch sehr viel Spaß und ich könnte mir eigentlich auch jetzt nicht unbedingt was vorstellen, was mir mehr Spaß machen würde.
Was macht man denn so als General Manager von so einem internationalen Konzern? Wie kann man sich das vorstellen? Kann man das kurz beschreiben in irgendeiner Form? Gewisse Prozesse, die sich da wiederholen?
So schnell ist das nicht umschrieben. Also als General Manager in Deutschland bin ich bin jetzt, um es gleich mal auf den Punkt zu bringen, nicht nur General Manager für Deutschland, sondern für den deutschsprachigen europäischen Raum.
Um Gottes Willen.
Also
gehört auch Polen dazu.
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da aber auch die französische und die italienische. Und wir sind hier damit beauftragt, die Spiele, die Produkte, die Empire veröffentlicht, published für den deutschsprachigen Raum verkaufbar zu machen, zu promoten, das Marketing, die PR, die Verpackung für den deutschen Markt anpassen. Also wer englische Originale oder amerikanische Originale kennt, der weiß genau, dass das in Deutschland nicht so besonders populär ist, was die Herrschaften an Verpackung kreieren. Also man muss sich da für den deutschen Markt schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Der deutsche Verbraucher ist anspruchsvoll. Und ja, wir sind also auch beschäftigt mit der Lokalisierung der Produkte, mit einem ganz wichtigen Thema, worüber wir auch immer wieder lange diskutieren müssen. Das ist die USK, also die freiwillige Selbstkontrolle der Unterhaltungsspieleindustrie, um eben unsere Spiele darauf testen zu lassen, ob sie auch.
Bist du dann da persönlich vor Ort bei der USK?
Da bin ich auch manchmal persönlich vor Ort, wenn es also nicht ganz so läuft, wie wir uns das vorstellen. Da muss man dann schon mal mit den Herrschaften diskutieren, ja.
Empire ist, glaube ich, relativ breit aufgestellt, was so Genres angeht in der Videospielwelt. Oder habe ich das jetzt oder falsch interpretiert? Seid ihr stärker im PC-Bereich oder Konsolenbereich? Oder gibt es irgendwelche Genres, wo Empire besonders aktiv ist?
Empire ist eigentlich in unserer Branche nennt man das ein Multiplattform-Anbieter. Also wir entwickeln Spiele für alle Plattformen, möglichst für die trendigen Plattformen. Das Problem, was diese Sache allerdings aufwirft, ist, dass man bei den heutigen Konsolenspielen sehr weit im Voraus planen muss, sehr lange Entwicklungszeiten in Anspruch in Kauf nehmen muss und dementsprechend kann es dann schon mal passieren, dass eine Entscheidung vor 2 oder 3 Jahren zugunsten einer Plattform, einer Konsole gefallen ist, die sich dann nach 3 Jahren als nicht so besonders erfolgreich herausstellt. Also sowas kann natürlich schon passieren.
Ich denke, zu diesem Thema Plattform und gerade Next Generation werden wir sicher auch nachher nochmal genauer drauf kommen. Was sind jetzt so die Spiele, die in der letzten Zeit erschienen sind, beziehungsweise erscheinen werden? Über ein ganz besonderes Spiel werden wir ja gleich sprechen. Das haben wir eben ja schon gemütlich gemeinsam angezockt. Hat ja einen sehr guten Eindruck hinterlassen, aber dazu kommen wir gleich. Was waren das so für Spiele in der letzten Zeit, die für euch wichtig waren? Also oder werden?
Ja, also für den deutschen Markt waren und sind 2 PC-Spiele jetzt in diesem Frühsommer sehr wichtig. Das ist zum einen Wild Earth. Wild Earth ist eine, eine Fotosafari, ein Spiel für die ganze Familie. Ein ganz neues Genre haben wir hier kreiert. Also eine Fotosafari mit sehr viel edukativem Charakter. Mit anderen Worten, man kann sehr viel lernen. Ich bin jetzt etwas verwirrt.
Ja, ich weiß, diese Mitarbeiter sind ein bisschen aufdringlich. Geht doch mal bitte da zur Seite. Wir wollen uns hier in Ruhe und da, es tut mir leid. Ja,
macht
ja. Aber die Brünette hat schon wieder gesagt, irgendwie, du sollst das Mikrofon ein bisschen dichter an ihren Mund halten. Wir können das ja hier nicht hören, ob das jetzt ideal ist. Egal, okay. Aber Wild Earth, also eine wirklich neue Art für die ganze Familie, ja, ist das so ein bisschen, dieser Trend das, weg von diesen brutalen Spielen, die es so gibt und hin zur Natur.
Nein,
ist das vielleicht auch sponsert bei Al Gore vielleicht?
Empire ist jetzt nicht besonders bekannt für besonders brutale Spiele. Also das Brutalste, was in meiner Karriere bei Empire gepublished wurde, das war Starship Troopers, was aus Sicht von vielen Spielern sicherlich jetzt nicht so besonders brutal war. Die USK sah das anders, aber ansonsten sind wir jetzt nicht besonders bekannt dafür, für brutale Shooter oder,
nein.
Oder aber, ähnliche Sachen. Also,
aber es ist ja ganz schön zu sehen, es gibt ja, ich empfinde momentan ein, also wenn Menschen, die mit Videospielen nicht so viel am Hut haben, über Videospiele sprechen, dann kommt immer gleich dieses Wort Killerspiele und so weiter. Aber wenn man mal so sieht, was in den letzten ein, zwei Jahren immer populärer wurde, sicher auch so ein bisschen dank der Sims, sind ja wirklich auch so wirklich familienfreundliche Spiele. Also die gesamte Wii-Konsole kann man fast jeden Titel da erwähnen. Nintendo DS hat diverse Spiele, PlayStation 2, jetzt kommt auch die Xbox mit Guitar Hero und was es da alles so gibt, wo man sagt, das sind einfach auch Spiele, die kannst du wirklich für jedes Alter benutzen und diese Fotosafari, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich habe nur dieses Packaging jetzt gerade gesehen, geht aber auch in eine Richtung, wo man sagt, das kann spannend sein, das kann unterhaltend sein und ist trotzdem fern von jeglichen Gewaltdiskussionen.
Also prinzipiell muss man eins dazu sagen, die Ausrichtung von Wii und DS ist ja strategisch so gewählt, um mehr die Familien anzusprechen. Also Nintendo ist eigentlich auch hier einen neuen Weg gegangen gegenüber den früheren Konsolen, weg von diesen brutalen 18er Spielen. Also gerade die Wii-Konsole ist ja als Familienkonsole konzipiert.
Und deswegen erscheint ja auch in den nächsten Tagen Resident Evil 4.
Das ist eine Ausnahme und zwar hängt das damit zusammen, dass Capcom als japanischer Publisher mit Nintendo ein Exklusivabkommen hat und insofern...
Na, ich glaube auch, dass die Damen und Herren bei Nintendo es auch ganz gut finden, wenn sie nicht in eine einzige Schublade nur geschoben werden. Wenn man sagt, das ist so die Richtung, wo es hauptsächlich hingeht, ist ja okay, aber es muss ja auch andere Titel geben. Ich habe jetzt gehört, bei unseren österreichischen Freunden von... die machen auch einen Podcast, wie heißen der nochmal? Oh Gott, jetzt, liebe Freunde in Österreich, entschuldigt, dass ihr euren Namen jetzt nicht drauf habt. Konsol.at, genau, Podcast. Die haben irgendwie beim letzten Podcast gesprochen davon, dass Manhunt 2 wohl in Amerika keine Freigabe bekommt. In Amerika? Wie bitte? Nicht nur in Amerika. Ja, aber gerade Amerika ist ja gerade ganz spannend, weil da scheint es ja nicht so streng zu sein jetzt wie bei uns. Und da besonders die Wii-Version, weil da solltest du mit irgendwie diesem, wie heißt denn das, mit dieser Fernbedienung des Wii, solltest du die Menschen würgen und Plastiktüten über den Kopf stülpen können. Also richtig bitter.
Ich nehme gleich wieder alles zurück, was ich gerade gesagt habe.
Ja, aber es sind dann die Ausnahmetitel. Also du hast du hast vollkommen recht. Wii ist ja wirklich bekannt, dass es wirklich so eine Familienkonsole ist. Aber wir sind ein bisschen abgedriftet. Der eine Titel ist Wild Earth von Empire.
Ja.
Du hattest, glaube ich, zwei erwähnt für den PC-Bereich, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere.
Anfang Juli erscheint Space Empires 5. Space Empires 5 ist ein Weltraumstrategiespiel, ein ganz klassisches Weltraumstrategiespiel. Also ich kann da nur empfehlen, den alten Master of Orion-Fans. Das ist endlich mal der würdige Nachfolger. Es ist fast noch ein bisschen komplexer, noch ein bisschen ausgefeilter. Es ist wirklich, also ich bin Strategiespieler mit meinem ganzen Herzen und Space Empires ist einfach nur geil.
Also man sieht es auch deinen Augen an. Also als du davon eben gesprochen hast, ich wollte da gerade noch reinsprechen und sagen, ich weiß, du bist ja so ein Taktik-Fan und Strategie-Fan. Großer Titel, sagst du.
Naja, es ist ein sehr, ein ganz klarer Nischentitel. Das ist sicherlich der Fall. Also es ist jetzt kein Massenprodukt, weil er ist nicht
zu
einfach
komplex
zu spielen. Er ist nicht zu komplex, aber man muss sich schon in die Materie reinfuchsen. Also du kannst da nicht eben mal ohne gewissermaßen dein Manual zur Hand zu nehmen, dich in dem Spiel zurechtfinden. Also das wird schon ein bisschen schwierig. Aber für die Strategen, für die Tabellenfreaks, für die Entwickler, da werden Waffen und Schiffe entwickelt, die gab es bisher noch nie.
Also klingt spannend. Traum. Passiert, Traum. Aber logischerweise bei dem Genre nur für den PC, richtig?
Das nur für den PC, ja. Wie gesagt, Anfang Juli, 7. Juli ist, 7. Juli müsste der Release sein.
Na guck mal. Also fast zeitgleich mit unserem Podcast. Oder während die meisten jetzt den Podcast hören, wird es höchstwahrscheinlich schon ausgeliefert.
Ja, ist schon auf der Straße.
Ist schon auf der Straße sogar. In meiner Hand halte ich jetzt aber keinen PC-Titel, sondern einen Titel, der im August erscheinen wird, glaube ich. Und deswegen bin ich natürlich ganz happy, dass ich dieses jetzt hier schon in der Hand halten darf. Wir haben es eben auch schon angespielt. Das ist Flat Out Ultimate Carnage. Das ist also der erste Empire-Titel für die 360.
Das ist der erste, ja.
Ihr habt ja davor auch für die Xbox einiges gemacht, auch Flat Out, die Serie, Flat Out. Ich weiß, es gab Flat Out und Flat Out 2. Irgendwann habe ich mal gelesen, es soll dann Flat Out 2 auch für die 360 geben, aber mittlerweile ist diese 2 da nicht mehr auf dem Cover, sondern da steht nur noch Ultimate Carnage. Also was bedeuten soll, ist es schon eine starke Weiterentwicklung zu dem zweiten Titel und nicht nur eine grafische Aufpolierung?
Also Flat Out Ultimate Carnage ist vom Grundprinzip her sicherlich auf Flat Out 2 aufgebaut, hat aber, wenn man sich es dann genau ansieht, deutliche Verbesserungen, deutliche Veränderungen und Erweiterungen. Also grafisch ist es überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist,
das ist großartig.
Aus meiner Sicht das beste Rennspiel, was derzeit auf dem Markt existiert. Und durch die Konsole Xbox 360 gibt es natürlich die zusätzlichen Optionen, Xbox Live, zusätzliche Strecken, wesentlich höhere Auflösungen, die ganzen
mehr Fahrzeuge.
Man kann bis zu 12 Fahrzeuge gleichzeitig steuern, war jetzt nicht richtig. Also man fährt mit bis zu zwölf Fahrzeugen gleichzeitig. Die Auflösung ist um ein Vielfaches mehr. Die Fahrzeuge sind aus 3000 Polygonen mehr aufgebaut. Es gibt 10.000 Objekte mehr zu zerstören.
Hier konnte man anscheinend keine 2 mehr raufpacken. Hier musste man sagen, es ist was anderes.
Nein, Ultimate Carnage heißt ja auch die absolute Zerstörung. Also insofern. Hier geht's nochmal. Hier gibt's nochmal eins drauf. Und
also wir haben es ja auch gespielt. Wir haben ja beide eben schon so ein paar Rallyes, wollte ich gerade sagen, Derbys gefahren. Das war ja wirklich klasse. Also die Optik ist super. Kann ich auch nur so bestätigen. Gefällt mir sehr gut. Ich habe im Internet gelesen, ich glaube in England gibt's dieses Spiel ja schon. Wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, da hat jemand mal geschrieben, es sieht besser aus als Colin McRae Dirt. Das ist natürlich schon ein echtes Fund, weil viele im Internet...
Verkauft sich auch besser.
Verkauft sich sogar. Das ist natürlich noch besser. Ne? Aber ich meine, das ist schon ein Fund, weil so Colin momentan jemals in den deutschen Foren so als grafisches High-End-Produkt zurzeit angesehen wird. Und das ist natürlich, wenn man da in einem Namenzug erwähnt wird oder sogar noch als besser empfunden wird, natürlich ein Riesenfund. Es steuert sich für mich persönlich total angenehm. Ich liebe diese Mischung aus, es ist eigentlich arcade-lastig und trotzdem kannst du aber nicht wie bei Ridge Racer einfach nur Gas geben. Du musst da halt trotzdem mal bremsen, du musst trotzdem mal sliden. Das ist immer so eine schöne Mischung. Ich persönlich bin ja nicht so ein Forza oder Gran Turismo-Fan, wo du alles hin und her schrauben musst und so. Ich mag es schon, wenn man ein bisschen mehr problemloser Gas geben kann, aber... Ja, du musst auch hier, finde ich, taktisch schon vorgehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wir beide haben zusammen eben 8 bis 10 Rennen gefahren. Ich glaube, wir haben einmal den ersten Platz nur erreicht. Die Gegner-KI.
Du hast den ersten Platz
erreicht. Ja, okay. Ja, ich wollte das jetzt nicht so sagen. Aber es stimmt. Nur weil du den aufgemotzt hast. Du hast ja immer die ganze Kohle, die wir verdient haben pro Rennen, hast du sofort ausgegeben.
Muss man
auch. Alles ausgeben. Ich bin ja eher so ein Sparfuchs dann in diesen Punkten, aber es ist vielleicht falsch. Nee, erst einmal die Kohle rausdrücken, upgraden, bis der Arzt kommt.
Genau.
Und dann die Karre verkaufen nachher, oder wie geht
zum
das?
Schluss, wenn nichts mehr zum Upgraden geht und man, dann kann man sparen.
Oder kann man auch Autos wieder verkaufen?
Die kannst du wieder verkaufen, ja klar.
Ah ja,
dann kriegst du dafür von dem Geld eine größere Kiste kaufen. Allerdings wird es dann meistens so aussehen, dass die größere Kiste vom Fahrverhalten dann nicht ganz so gut sein wird wie deine alte aufgemotzte.
Also außer ich motze sie wieder auf, höchstwahrscheinlich.
Außer du motzt sie wieder auf. Also man merkt das, im fortgeschrittenen Stadium merkt man das dann schon. Es ist jetzt nicht, Flatout ist kein Tuning-Game, wo in erster Linie mit den Tunings dann ganz deutliche Vorteile erzielt werden, aber im Fahrverhalten macht sich's dann schon bemerkbar, ob man jetzt Entenreifen oder ein bisschen breitere Schlappen drauf
hat. Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja, als wir angefangen haben, hast du gleich gesagt, als erstes kauft ihr andere Reifen. Und tatsächlich, das Fahrzeug lag gleich ein bisschen besser und es fuhr sich eigentlich sofort angenehmer.
Reifen, ja, also insofern und den Käfig, damit dein Fahrzeug stabil ist. Zum Crashen ist das wichtig.
Ja, weil es ist ja hier, glaube ich, nicht immer unbedingt wichtig, unbedingt Erster zu werden.
Nee.
Man kann ja auch richtig gute Punkte machen, wenn man halt die Jungs von der Straße drängelt und selber einige Stunts hinlegt. Wunderbar.
Ja, das ist ja eigentlich, Flatout ist insofern jetzt nicht unbedingt ein klassisches Rennspiel. Es ist in erster Linie programmiert zum Kaputtmachen. Also man soll möglichst viel kaputt machen, weil man dadurch natürlich auch dementsprechend Nitro, das sogenannte Nitro kriegt, mit dem man dann seinen Boost betreibt und dadurch natürlich wiederum neue fantastische, ultimative Crashs produzieren kann. Also
das war klasse. Ich bin ein Rennen gefahren und da hast du gesagt, ja, schnell, fahr durch die Fensterscheibe von irgendeinem Kaufhaus, keine Ahnung. Kaum bin ich da durch die Fensterscheibe gebrettert, hatte ich wieder Nitro ohne Ende und zack, ging es wieder nach vorne los. Das war wunderbar. Wobei ab und zu ja auch diese Dummies schon durch die Scheibe geflogen sind, wenn man es dann übertreibt, sag ich mal. Aber dann drückt man schnell Y und dann geht's weiter.
Naja gut, wenn man natürlich gegen den Brückenpfeiler fährt, dann
ja, gut.
Mit Vollgas.
Vorher noch. Ich hätte gedacht, der ist auch so programmiert, dass der dann wegbricht oder so. Wo soll ich wissen, dass der stehen bleibt? Alles andere, selbst die Tankstelle explodiert, weißt du? Aber dieser Brückenpfeiler, vielleicht sollte man darüber auch nochmal sprechen. Ich weiß auch nicht. Ja. Naja, was willst du da machen? Aber Flatout ist, wenn ich das jetzt vorhin angeguckt habe, dieser Karrieremodus scheint relativ umfangreich. Ich glaube, da kann man sich ein paar Stunden aufhalten. Und dann gibt es aber noch diesen Party-Modus und wo man die diverse verrückte Dinge machen kann.
Wer Flatout kennt, der ist es so gewöhnt.
Genau, das kann ich auch von Flatout 2, aber wer es nicht kennt,
also neben den klassischen Rennen oder auch dem Karrieremodus, gibt es bei Flatout sogenannte Minigames, mit denen man dann gewisse Crash-Rennen dann noch gegen entsprechende Gegner fährt. Also
oder auch halt Gegner, wir haben es ja vorhin selber. Das
sind die sogenannten Derbys oder Derbys auf Deutsch, wo man dann beispielsweise auf irgendeinem Gasstation Derby, wo man dann irgendwer auf irgendeiner Tankstelle alle vermöbeln muss im Prinzip. Also alle in Grund und Boden fahren muss und wer übrig bleibt, hat gewonnen. Das ist zum Beispiel so ein Minigame. Oder dann gibt's noch die sehr beliebten sogenannten Crash Test Dummy Olympics.
Olympics heißen die.
Die heißen Olympics, ja, wo man dann also verschiedene Disziplinen auszuführen hat, wie Feuerreifen, Weitwurf oder Hochsprung oder
ja. Je höher der Dummy, desto mehr Punkte gibt's, oder?
Je höher der Dummy, desto mehr Punkte, je weiter, je.
Und diese Minispiele muss ich aber nicht jetzt freischalten, die sind gleich
freigeschaltet, oder? Die Minispiele sowohl als auch die Derbys müssen erst freigefahren werden.
Ach guck mal, deswegen, also wir haben hier nur 2-3 Minispiele gemacht, aber die haben höchstwahrscheinlich, weil ich mal Erster wurde, gehe ich mal davon aus.
Ja, wir haben ja einige Sachen freigeschaltet. Einmal durch Super Crash, die.
Ja, das warst du aber, glaube ich.
Ja, das ist meine Spezialität.
Ja, also dieser Titel, wie gesagt, erscheint im August. Ich glaube, das ist hier keine Verkaufsveranstaltung für Flatout, aber ich glaube schon, dass viele, die auf arcade-lastige Racer stehen, ich weiß gar nicht, darf man, guck mich jetzt bitte nicht so böse an, darf man dieses Wort Burnout dann benutzen, aber die auf solche Spiele stehen, auch wie Burnout, wo es um Geschwindigkeit geht, um ein bisschen Crashen und so weiter, die können sich, glaube ich, auf ein ziemlich gutes Spiel freuen. Das gibt's.
Also, ich muss es immer wieder wiederholen, Flatout ist jetzt nicht unbedingt ein Titel, der mit großer Konkurrenz zu kämpfen hat. Flatout hat ein ganz anderes Spielziel. Der Sinn des Spiels von Flatout ist eigentlich der Spaß am Zerstören. Das ist eigentlich der Hintergrund des Spiels. Und deswegen hat man das eigentlich auch so umfangreich gestaltet, das Ganze. Auch um die Autos stabiler zu bauen, damit sie mehr Crashs überstehen. Burnout hat zwar die Möglichkeit zu crashen, aber das ist jetzt ja nicht unbedingt das absolute Spielziel, dass man möglichst alles und möglichst viel kaputt machen soll,
ja,
und alles
außenrum. Erster werden, klar.
Ja, und das ist bei Flatout eigentlich anders. Ne? Also bei Flatout geht es in erster Linie mal um den Spaß am Kaputtmachen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und das kann auch richtig Spaß machen. Und bei der Gelegenheit kann man natürlich auch Erster werden, das ist klar, aber mehr Punkte kann man auch, ja, kann man durchaus dadurch einfahren, indem man mehr kaputt macht. Ne?
Habe ich auch erleben dürfen. Flatout, also wie gesagt, erscheint im August für die 360. Gibt es Flatout denkbar noch auf anderen Plattformen wie die PS3, Wii, Nintendo DS, Game Boy, Handyspiel,
PS3? Das ist eine sehr politische Frage jetzt.
Ach so.
Wir waren uns zwar vorhin einig, dass wir die nicht stellen wollten.
Ich wusste aber nicht, dass das so dass das politisch ist.
Ja, es ist, es sind noch einige Sachen geplant für Flatout, über die wir jetzt hier allerdings im Detail noch nicht sprechen können. Insofern.
Also höre ich raus.
Geduld. Okay.
Es könnte
vielleicht
sein.
Nicht mehr so lange auf sich warten lassen, bis das erste Announcement darüber gegeben werden kann. Insofern also muss man mal abwarten.
Andreas, du hast ja uns allen hier eine ganz große Freude gemacht, dass du zu uns gekommen bist. Du bist ja der erste Mensch, der hier als Gast sitzt, der mit dieser Branche der da ganz aktiv in dieser Branche drin ist, deswegen, wir erwarten ja hier gar nicht irgendwelche Statements wie, weiß ich, Klose geht zu Bayern München oder was weiß ich, also so das Erste, der Erste, der irgendwas Neues sagt. Wir sind ja schon froh, dass du bei uns bist und dieses tolle Spiel vorbeigebracht hast. Aber wenn ich mal den Spieler, der und natürlich auch Branchenkenner, Andreas Liedtke, fragen darf, ich gehe mal davon aus, nee, das wäre dann vielleicht auch wieder politisch. Ich stelle meine Frage anders. Wie siehst du denn so in der nächsten Zeit diese diesen Konsolenmarkt?
Also. Ja, das ist ja jetzt eine ziemlich pauschale Frage. Also, wir können das eigentlich mal genauso pauschal beantworten. Die Situation gegenwärtig ist die, dass drei sogenannte Next-Generation-Konsolen ja jetzt auf dem Markt sind. Das ist die Wii, das ist die Xbox 360 und die PS3. Und von diesen dreien scheint gegenwärtig, die Popularität betrifft, die Wii wohl das Rennen zu machen. Das muss man allerdings mal abwarten, aber das sehen wir eigentlich jetzt eher als nicht so langfristig wie der Erfolg von Xbox 360 und PS3. Man muss natürlich auch insgesamt bei diesen Betrachtungen auch immer das Gesamtgeschäft auf der ganzen Welt betrachten. Also es ist ja nie, ein Konsolenhersteller macht nie etwas für ein Land, sondern es muss immer weltweit strategisch gedacht werden.
Also ich muss das kurz erklären, warum ich jetzt gerade schmunzel, weil wir beide uns ja in der Vergangenheit auch ohne Mikrofon des Öfteren mal über deine Branche unterhalten Und jedes Mal eigentlich, wenn ich irgendetwas sage, kriege ich von dir Kontra, weil ich natürlich jedes Mal, bei jeder Aussage, die ich treffe, sehe ich natürlich mich als Spieler in Deutschland und du kommst immer gleich und sagst, ja, ja, das ist schön für dich in Deutschland, interessiert aber keinen Menschen. Wir denken halt global. Und nein, du musst
das wird halt oftmals übersehen. Also ich meine, die Sache hat sich sicherlich jetzt auch ganz anders entwickelt, wenn man jetzt mal 10 Jahre zurückdenkt. Deutschland war ein absoluter PC-Markt, von PC-Games dominiert. Und da konntest du auch als deutscher Entwickler nur mit einer deutschen Entwicklung auf dem deutschen Markt existieren. Das [S2] Ja. [S1] Geht heute gar nicht mehr. Das ist heute unmöglich, weil die Entwicklung eines Spiels heute so kostspielig, umfangreich und lange dauert, dass du diese mehrere Millionen US-Dollar einfach nicht durch einen Markt einspielen kannst. Das ist unmöglich. Und eine Konsole rechnet sich ja erst ab einer gewissen Größe. Und wenn man auch mal hinter die Kulissen guckt und
dafür bist du ja hier.
Ja, sicherlich auch sich mal fragt, wie gibt's denn das, dass so ein Ding am Anfang 700 Euro kostet und am Ende 200, wie funktioniert das? Dann ist das einfach so, dass diese Hardwarehersteller jetzt mit ihren Konsolen, mit der Hardware nicht unbedingt sehr viel Geld verdienen. Also das ist
man liest ja immer, wenn ich das mal als Laie sagen darf, oder als Gelegenheitsspieler, wie wir unseren Podcast ja positionieren, man liest ja auch am Anfang, dass die Verluste machen sogar.
Ja. Es rechnet sich nur über die Jahre. Also das ganze Thema, eine Konsole hat sich eigentlich dann gerechnet, wenn sie zum Schluss mehr oder minder zu null aufgeht. Rein als Hardware. Na, man darf natürlich nicht vergessen, dass der Konsolenentwickler, der Hersteller ja auch an den Lizenzen für die Spiele partizipiert. Also insofern ist das eigentlich dann das Ding, worum es geht. Und natürlich sich auch wieder durch die Einkünfte eine neue Entwicklung leisten kann. Denn es geht ja immer weiter. Wie wir wissen oder hoffen, wird ja schon wieder weiterentwickelt. Ich weiß darüber ja nichts.
Ich wollte gerade sagen, darf ich Ihnen das jetzt eigentlich, darf ich so frech sein und fragen, so, wo seid ihr denn jetzt dran? Was kommt denn noch vielleicht? Aber das wäre
Nein,
dann
aber ja das könnt ihr euch ja, das könnt ihr euch ja alle vorstellen, dass die PS3 nicht innerhalb von einem Jahr entstanden ist. Also in dem Moment, wo die PS2 auf den Markt kam, hat Sony angefangen, an der PS3 zu entwickeln, und bei Microsoft war es genauso und bei Nintendo ist es auch nichts anderes. Also die entwickeln alle schon an irgendetwas anderem. Das dauert nur teilweise ja, bis zu 5 Jahren, bis man da irgendwas vorweisen kann, und manchmal muss man wieder von vorne anfangen. Also das ist nicht so ganz einfach. Das Thema wird noch richtig interessant. Ja? Also ich finde es sehr, sehr interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel das Rennen Nintendo, Microsoft, Sony mir ansehe, und als Sony mit der PlayStation 1 auf den Markt kam, also Nintendo mehr oder weniger vollkommen vom Markt gefegt hat, also als nahezu als Monopolist seine Konsole verkauft hat, Sega da noch ein bisschen versucht hat mitzumachen und Nintendo dann von dem Zeitpunkt an eigentlich als für tot befunden wurde und heute mehr oder minder rein finanziell mindestens genauso gut dasteht wie Sony als Gesamtkonzern, dann ist das schon ein sehr beachtenswertes beachtenswerte Entwicklung.
Ja, die haben in den letzten Jahren ja wirklich ziemlich viel richtig gemacht. Also
ja, sie haben halt natürlich auch mit ihren Handhelds den Markt im Griff, und sie haben
das ist ja auch meine
Charaktere,
Hoffnung.
Das ist ganz wichtig, das ist das, was
das hat Sony ja irgendwie nie geschafft.
Ja, also ich als Publisher kann es mir prinzipiell jetzt nicht unbedingt erlauben, Kritik an den Hardwareherstellern zu üben, weil ich ja von ihnen mehr oder minder abhängig bin, aber das ist natürlich jetzt eine Stärke von Nintendo, die muss man ganz klar hervorheben. Also diese diese Mario, Pokémon, Nintendox Sachen, das ist halt einfach eine geniale Strategie, und das Ganze dann exklusiv für die eigene Konsole, damit hat man eigentlich schon mal die halbe Miete drin.
Und, aber hat das nicht Sony mit der PlayStation 2 und iToy und SingStar auf eine ganz andere Art, also jetzt keine Maskottchen, aber halt mit Titeln, wo man sagt, die stehen einfach irgendwie für diese Konsole, haben sie auch gemacht, oder?
Ja, aber das ist ja jetzt kein Massenmarkt in der Richtung, ne? Also ich spreche jetzt hier von wirklich von Produkten, die sich zu Millionen verkaufen, und das da musst du einfach ein Händchen dafür haben, da musst du auch irgendwie eine viel breitere Zielgruppe ansprechen, und
ja, das Nintendo, haben sie einfach gut gemacht.
Nintendo hat das einfach irgendwie immer wieder im Griff. Also ich muss da wirklich.
Das ist ja auch meine Hoffnung. Machen. Das ist ja auch meine Hoffnung für die Wii-Konsole, muss ich mal sagen. Ich habe ja den Nintendo DS mir über Amerika irgendwie kommen lassen, bevor der in Deutschland erschienen ist, weil ich auch heiß darauf war, und habe gefühlt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt, aber gefühlt ein Jahr mir dafür kaum Spiel gekauft, weil eigentlich war es langweilig. Und jetzt, so im letzten halben Jahr, explodiert es auf einmal, und du hast Point-and-Click-Adventure und du hast Strategiespiele und das dies und auf, und jetzt können sie diesen Markt, diesen Handheld beackern sie richtig gut. Da kommen fast, also mehrere Titel im Monat, die man theoretisch kaufen könnte, wenn man das Geld immer so locker hätte. Und deswegen hoffe ich auch auf die Wii-Konsole, dass da bald mal was passiert, weil momentan empfinde ich halt, ja, ich weiß, einige DVP-Hörer schlagen mich jetzt, weil ich werde immer wieder in unserem Internet-Tagebuch da so ein bisschen für gehauen, wenn ich da was Negatives gegen Nintendo sage. Die haben es halt auch so geschafft, so eine eingeschworene Gemeinschaft zu, Fangemeinschaft zu haben wie Apple. Ja, also Nintendo, irgendwie die Nintendo-Jungen sind auch ganz, wie soll ich sagen, ganz intensiv.
Ich werde jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja, also genau.
Lass
mir nur diesen Satz zu Ende sagen. Aber bisher ist es doch wirklich so, dass wir fast ausschließlich von Zelda, mal abgesehen, nur solche Minispiel-Adaptionen haben. Das ist halt nicht so richtig spannend für mich. Für die Familie vielleicht spannend.
Ja, auch für mich hier wieder nicht. Den weltweiten Markt bitte betrachten.
Danke, also, Herr Liedtke, danke.
Es ist definitiv so, dass Nintendo mit seinen Handhelds insgesamt zusammengezählt, glaube ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 5-mal so viel verkauft hat wie alle anderen Hardwarehersteller zusammen. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Also von einer kleinen eingeschworenen Gemeinde kann da überhaupt nicht die Rede sein. Das
Nein, ist eigentlich okay. So,
dass die meistverbreitete Konsole in Deutschland der Gameboy ist.
Das wissen
bloß die wenigsten, oder respektive wird das irgendwie nicht so akzeptiert. Oder?
Also gefühlt ist es für mich so, dass Nintendo halt ganz viele auch Familien Unterhaltung abdeckt. Mit einer kleinen eingeschworenen Gemeinde meinte ich halt diese Hardcore-Nintendo-Fans. So, die also nichts auf Nintendo lassen. Ich wundere mich ja auch.
Weißt du, ich bin dir da auch wieder widersprechen muss. Aber,
nee, das ist ja, ich bin es ja gewohnt.
Die Tatsache ist halt
wieso
einfach,
wieso tue ich mir das an?
Dass ich eher von, was soll ich sagen, von Hardcore-Games, das sind für mich dann Hardcore- Gemeinden. Nintendo verkauft von einem Nintendox oder Pokémon nicht unter 250.000 Stück pro Titel. Das sind insgesamt dann über alle Pokémons, was der Kuckuck, 2,5 Millionen oder was. Da sind alle anderen weit, weit, weit weg entfernt davon.
Wenn du in Deutschland
kann man hier nicht von einer kleinen, eingeschworenen Gemeinde sprechen, sondern das ist eigentlich, das ist der Massenmarkt. Das ist ja eigentlich das, worum es geht.
Diese 250.000 für Deutschland?
Nur für Deutschland, ja.
Dann nur mal, um dann für mich auch mal ein Größenverhältnis zu bekommen. Wenn du jetzt Nummer 1 Titel sein willst, wie viel Stück musst du da verkaufen? So,
jetzt kommt aktuell. Auf die Plattform an. Also und auf die Zeit, auf die Jahreszeit. Also jetzt im Sommer musst du für die Nummer 1 nicht mehr so wahnsinnig viel verkaufen, aber das ist natürlich auch nicht so einfach im Sommer.
Was ist denn nicht so besonders viel? Also nur um die 250.000 noch einmal in Relation zu sehen.
Wenn man jetzt gehen wir mal auf den PC, wenn wir auf dem PC die Nummer 1 werden wollen und das auch mal 1, 2, 3 Wochen bleiben, dann musst du schon 80, 90, 100.000 verkaufen können.
Okay, dann ist das aber über, mehr als das Doppelte. Doppelt bis dreifacher, was du gerade gesagt hast bei Nintendo. Also was sie dann schaffen, an Stückzahlen zu verkaufen.
Wer schafft hier was zu verkaufen?
Okay, noch einmal.
Nintendo verkauft das drei.
Ja, genau.
Das ist das, was ich sage. Ja. Also, nein,
sie machen ihren Job ja schon gut.
Jetzt sind auch die PlayStation 3 und auf Xbox, da sind die Verkäufe derzeit
ja gut.
Weit darunter.
Ja
weit
klar, weil es auch gar nicht so viele Konsolen gibt und logisch. Aber das ändert sich ja. Das wird ja noch kommen.
Ja, das versprechen sie uns auch.
Gut, also wir haben über die Plattform gesprochen und das, was Empire macht und natürlich über das wunderbare Flatout-Spiel. Hast du mitbekommen oder bekommst du eigentlich mit, was mir so die letzten paar Wochen passiert ist? Ich hatte ja 5 Wochen meine Xbox 360 zur Reparatur. Oh. Ja. Und wir haben auf unserer Mutterseite Game 30, also auf dem Forum für Videospieler, die den 30. Geburtstag schon hinter sich gelassen haben und trotzdem noch gerne Videospielen, wir haben da mal eine Umfrage gemacht, die natürlich nicht repräsentativ ist, für alle Game 30 Mitglieder, die ihre Xbox schon länger als ein Jahr haben. Musstest du deine Konsole schon mal wegschicken oder sogar mehrmals wegschicken oder läuft die noch problemlos? Und da haben ungefähr 40, 50 mitgemacht an dieser Umfrage und 61% mussten ihre Konsole mindestens einmal schon mal wegschicken.
Das hört sich nicht gut an.
Das ist doch ein Hammer, oder? Also wir haben das beim letzten Podcast hier mit meinem Co-Moderator Boxi schon als großes Thema diskutiert, aber deswegen wollte ich mal...
Ich bin am 17. Juli auf dem Microsoft Barbecue und da werde ich die verantwortlichen Herren dann mal dazu
befragen. Ja, dann sagst du www.game30.de, da sollen sie bei den Umfragen, sollen sie das mal angucken.
Ja.
Was passiert denn da? wo bist du beim Barbecue?
Ja, Microsoft lädt ein.
Ist es dieser Xbox-Tag, den sie da einmal im Jahr machen, oder?
Ja, das ist für die Publisher, also damit wir auch mal sehen. Was da
also jetzt kommt und passiert.
Was alles passieren wird, genau.
Und bist du denn eigentlich im Sommer auf der E3, auf dieser neu gestalteten E3?
Wir sind auf der neu gestalteten Games Convention. Das ist... Wir sind nicht auf der E3, nein.
Okay, aber Games Convention ist ja auch sowieso sehr groß, oder? Ich war noch nie da.
Ja, ist dieses Jahr wieder größer geworden, ja. Also... Man muss wirklich eins sagen, nachdem sich die ECTS verabschiedet hat und die E3 eben jetzt auch, kristallisiert sich das immer mehr raus. Und das, was halt hier auch wieder, ich muss leider wieder sagen, weltweit ist es halt wichtig, was halt hier auch bemerkenswert ist, ist, dass international diese Messe immer mehr an Gewicht gewinnt. Also auch eben die Engländer kommen jetzt problemlos rüber und eben auch von Übersee. Leipzig ist auf dem besten Wege dahin, die Trendmesse zu werden, ja.
Das ist eigentlich schön. In meinem Heimatland gibt es so eine wichtige Messe und ich war noch nie da und ich werde dieses Jahr wieder nicht da sein, weil es ist immer am 3. August-Wochenende. Es ist immer am 3. August-Wochenende und ich muss für mein
Headset wäre gut, ne?
Ja, ein Headset wäre gut, ja, das müssen wir auch mal die Mitarbeiter müssen einfach ein bisschen weniger Gehalt fordern, hätten wir auch Kohle dafür Headset. Aber ich muss in meinem wirklichen Berufsleben halt am 3. August-Wochenende auch jedes Mal weg und deswegen werde ich dann nie da sein. Aber ich hoffe, irgendwann überschneidet sich das mal nicht und dann werde ich natürlich auch nach Leipzig fahren, um mir das dann mal anzugucken und dann werde ich natürlich auch bei Empire vorbeigucken und mal schauen, was ihr dann so alles macht. Andreas.
Ja. Ja, was hast du noch für...
Wolltest
du noch ein paar Hintergründe wissen?
Soll ich noch... Ja, ich weiß ja jetzt nicht, was ich noch so fragen darf.
Was von uns zum Beispiel demnächst kommen wird.
Was kommt denn von euch demnächst?
Also ich darf voller Freude sagen, das darf ich eigentlich auch schon ankündigen.
Aber sag jetzt bitte, dass wir trotzdem der Erste sind, wo das angekündigt wird. Nach ungefähr 45 Minuten
kommt jetzt der Hammer. Ihr seid definitiv der erste Podcast, der diese Ankündigung verkünden wird.
Nicht schlecht.
Es ist ja schon mal was. Am 7. September diesen Jahres ein Spiel rausbringen. Ja, vorhin hatten wir das Thema brutal, aber das ist es eigentlich nicht. Es ist sehr witzig. Es ist das Spiel auf Jackass.
Nein.
Ja.
Nein. Jackass
Jack aber as the game. Jackass das Spiel kommt.
Aber das ist ja schon derberer Humor.
Ja, aber da geht ja nichts zu Bruch dahingehend, dass...
aber du musst ja wieder hin zur USK höchstwahrscheinlich.
Ich bin auch schon gerade in Diskussion mit Ihnen, ja. Also ich meine, von meiner Seite aus sieht das eigentlich ganz klar harmlos aus. Ich meine, Johnny Knoxville spielt mit, man kann ihn auch erkennen. Aber wenn er sich halt dreimal die Knochen bricht, dann steht er immer noch auf. Also insofern, was soll's.
Das ist höchstwahrscheinlich wie im richtigen Leben bei Johnny. Ja, das würde er in Wirklichkeit genauso tun.
Auch wie im richtigen Leben.
7. Naja, September.
Also ein Riesenspaß wird das. Das kann ich schon mal versprechen.
Ist der 7. September für euch Publisher so vor Weihnachtsgeschäft? Da geht's dann los?
Ja.
So im September? Ich glaube, die meisten Spiele kommen irgendwie im Oktober, November. Warum eigentlich nicht im Sommer? Also die Amerikaner haben es doch auch geschafft mit ihrem Kino, irgendwie seit 10 Jahren, dass sie, da war es ja auch im Sommer Flaute, wer geht im Sommer schon gerne ins Kino? Und dann haben die großen großen Filmstudios halt ihre Summer-Blockbuster rausgebracht und auf einmal jetzt gehört es zu jedem Sommer dazu, dass die Megafilme rauskommen. Warum suchen sie nicht mehr Spiele, Publisher, manchmal auch den Sommer, gerade vielleicht für ein Nischenprodukt, wo du sagst, da gehst du nachher unter, wenn du das im Weihnachtsgeschäft rausbringst.
Das wird ja durchaus gemacht. Die
Erfahrung. Wobei ich wollte gerade sagen, entschuldige, wenn ich da nochmal ins Wort falle, aber in diesem Sommer habe ich das Gefühl, das erste Mal, da kommen schon anständige Titel fast wöchentlich raus.
Also wie gesagt, das wird ja durchaus versucht, es wird auch durchaus gemacht. Das Problem ist natürlich nur, dass die Kaufkraft im Sommer definitiv nicht so hoch ist wie zur sogenannten Saison, also um Weihnachten rum bis Ostern dann noch. Also das Geschäft, das Hauptgeschäft, und das beweisen halt nun mal die Zahlen, läuft von September bis März, April. Und die anderen Monate will ich jetzt nicht unbedingt vom Sommerloch sprechen, aber halten sich die Softwareverkäufe und natürlich auch die Hardware dementsprechend in Grenzen. Und das ist halt einfach auch der Grund. Man muss im Sommer auf einen großen Teil der Zielgruppe verzichten.
Warum?
Marketing, weil die im Urlaub sind, weil die nicht da sind.
Aber die sind ja nicht von April bis September im Urlaub.
Nein, aber ein Teil ist weg. Und das aber ist einfach, du musst halt einfach immer im Hinterkopf behalten, dass ein Spiel sich ja nicht einfach nur dadurch verkauft, dass ich es in Laden stelle, sondern ich muss es promoten, ich muss Marketingmaßnahmen in teilweise millionenstellig, also millionenstellig, siebenstelliger.
Man muss viel Geld den Redakteuren geben, damit sie eine gute Bewertung machen.
Das geht sowieso nicht. Wenn du das versuchst, dann glaube ich, geht das Ganze nach hinten los.
Ne? Ist das wirklich so?
Haben wir alle schon probiert.
Haben die so eine große Macht, wirklich?
Ja, also
pass auf, du bist ganz vorsichtig, du sagst jetzt dazu gar nichts. Ich habe vor ein paar Folgen beim DVP gesagt, Rockstar sind die einzigen, die es geschafft haben, diese ganze Fachpresse zu bestechen. Weil egal, was Rockstar macht, die kriegen sowieso immer geile Wertungen. Und die haben ja nicht nur Grand Theft Auto gemacht, die machen auch irgendwelche durchschnittlichen Tischtennisspiele oder irgendwelche unsagbaren Manhunt-Spiele, die nur brutal sind, das war's. Und trotzdem kriegen sie meistens immer ganz gute Wertungen. Das macht mich verrückt.
Ja, also
Die machen da irgendwas anders. Andreas, ihr müsst euch da mal genau erkundigen, was Rockstar macht. Die laden bestimmt nach New York ein und gehen irgendwelche
das machen
geile
alle.
Pubs oder was.
Das machen wir alle.
Das machen sie alle.
Also insofern, da nimmt sich keiner was. Und was soll ich erzählen? Wir aber waren letztes Jahr auf dem GameStar-Event. GameStar verleiht ja jedes Jahr
in München
den GameStar of the Year. Und EA, wenn man jetzt mal den Marktführer nimmt, EA hat sicherlich ein paar gute, erstklassige Spiele am Start, aber die haben da nicht so besonders gut abgeschnitten. Also das hat nichts damit zu tun. Du musst irgendwie auch den Nerv der Zeit treffen, du musst irgendwie irgendwas Trendiges, irgendwas Neues bringen. Und wenn du halt einfach den 27. Abklatsch von irgendeinem C&C oder weiß der Kuckuck was oder Need for Speed die 37. dann bringst, dann geht das den Redakteuren halt irgendwann mal auf den
aber auf genau, den Reis, wie den, ne? Genau wie den Spielern ja auch.
Ja, und sicherlich, wenn man jetzt mal zurückdenkt an Tomb Raider, was ich seinerzeit ja auch vertrieben habe.
Du meinst die beste Folge der Serie, The Angel of Darkness?
Mag sein, dass das die beste Folge,
nein.
Die bestverkaufte war, auf jeden Fall.
Es war die bestverkaufte?
Drei.
Nein, das war nicht die beste, das war von mir jetzt eine leichte Ironie. Weil The Angel of Darkness ging ja irgendwie anscheinend ja gar nicht. Daraufhin hat man ja die Entwickler auch gewechselt, die dann mit Legend und dann mit jetzt Anniversary haben sie ja ganz neue Entwickler mit Core.
Nee, Anniversary ist gar nichts Neues. Anniversary ist 96.
Ja, aber sieht ja nicht, sieht ja nicht aus wie 96.
96.
Ja, aber auch die Steuerung ist wie 2007. Das ist schon ein ganz gutes Spiel geworden.
Das Spiel ist fantastisch. Ich finde das jedes Mal unglaublich, was die aus der neuen Technik rausholen. Also das hat mich damals schon beim Cube bei Resident Evil so begeistert.
Ja, die können das.
Der erste Resident Evil auf dem Cube, das sah aus wie ein ganz neues Spiel. Wahnsinn.
Ja. Was sind denn so die Spiele jetzt, die dich wirklich so beeindruckt haben, so an die du jetzt zurückdenkst?
Space Empires. Das hat mich echt beeindruckt. Ja, das macht dich jetzt sprachlos, aber.
Ja, weil ich es ja nicht kenne.
Das ist,
ich kann dazu ja nichts sagen.
Persönlich ist das mein absoluter Favorit.
Cool. Vielleicht langweilig jetzt gerade die Hörer, aber ich wollte noch mal einmal auf dieses Sommerloch kommen, weil da sind wir ein bisschen abgedriftet.
Genau.
Stell dir mal vor, Microsoft würde am 1. August oder am 27. Juli Halo 3 rausbringen. Glaubst du nicht, dass das ein tierischer Mega-Erfolg wäre über viele Wochen, eventuell sogar Monate?
Nee, das wird ein riesen Mega-Misserfolg.
Dann wäre es ein Riesenmisserfolg. Aber wenn sie es im November rausbringen, ist es der Mega-Hit.
Da ist es ein Mega-Erfolg, weil da wird es dann jeder kaufen.
Naja.
Nein, Erfolg interpretiert man jetzt auch nicht damit oder dadurch, dass man über einen gewissen Zeitraum viel verkauft, sondern möglichst am ersten Tag. Also wenn du innerhalb der ersten Woche von deinem Spiel, was du brauchst, um das Ding rechenbar zu machen, wenn du da nicht deine 50% durchverkauft hast, dann hast du schon irgendwas verkehrt gemacht und dann kann es schon echt knapp werden. Und das ist in den meisten Fällen so und das darf man halt nicht übersehen. Ein Publisher hat nicht nur Blockbuster, ein Publisher hat ein Riesensortiment. Nehmen wir wieder mal den Marktführer, der hat ein riesengroßes Sortiment, von denen vielleicht 5 Games Blockbuster sind und alle anderen, da müssen die kämpfen wie alle anderen auch und haben auch Misserfolge und die müssen irgendwie mitgezogen werden. Das heißt, ein potenzieller Blockbuster, ein Megaseller, der muss verkaufen. Da kann ich mir nicht erlauben, was auszuprobieren. Da kann ich nicht was antesten. Da kann ich nicht sagen, vielleicht wird es diesen Sommer besser. Das wird nicht funktionieren. Das ist zu gefährlich.
Nehmen wir das Thema, haken wir das Thema ab. Ich habe noch zwei kleine zum Schluss. Das erste wäre, Wie siehst du eigentlich die Entwicklung hier in Deutschland? Und zwar zweigeteilt. Einmal, was überhaupt den Videospielmarkt angeht und B, was die, ich wollte gerade sagen, Exekutive angeht, also Spieleentwickler. Du hast gerade gesagt, als wir Flatout gespielt haben vor dem Podcast, das sind jetzt finnische Entwickler gewesen und so. Gibt es eigentlich mehrere namhafte Deutsche, wo du sagst, da könnte sich was in Zukunft weiterentwickeln? Ja, das ist das eine Thema. Wie siehst du den deutschen Markt? Oder meinetwegen auch, weil du dafür ja verantwortlich bist, Österreich, Schweiz sind wir noch dazu.
Du meinst den deutschen Entwicklermarkt jetzt oder den deutschen Spielemarkt?
Beides. Ich wollte eigentlich
also
beides.
Prinzipiell, wenn ich darüber was sagen soll, wie ich die Entwicklung des ganzen Themas in Deutschland beurteile, dann muss man natürlich eins ganz deutlich festhalten. Die Deutschen haben immer noch das Problem, und damit sind sie eigentlich jetzt fast schon alleine auf der Welt, dass das Thema Gaming, das Spielen nicht akzeptiert wird von der Gesellschaft. Das ist ein riesengroßes Problem, mit dem wir hier einfach zu kämpfen haben.
Anders als in anderen europäischen
Vollkommen
Ländern?
Anders als in, also ich sage immer, in England steht bei der Geburt die PlayStation neben der Wiege. Das ist ein Markt, der inzwischen fast doppelt so groß ist wie Deutschland, was die Verkäufe betrifft. Von den Einwohnern wissen wir das ja, ist es nicht so.
Das stimmt.
Insofern ist es umso erstaunlicher. Da ist das Thema Gaming einfach ganz anders akzeptiert von der Gesellschaft. Also da wird keiner auf die Idee kommen zu sagen, mein Filius lernt nichts in der Schule oder ist unsportlich oder weiß der Kuckuck, was sich da immer ausgedacht wird, oder Killerspiele werden verboten, also ein Quatsch. In England sind diese Spiele, die sie bei uns als Killerspiele propagieren, oder in der Schweiz, nehmen wir halt gleich unseren Nachbarn, oder in Österreich sind die Sachen nicht verboten, und ich habe noch nie was gehört, dass sich die Leute deswegen umgebracht hätten. Also insofern, man kann es natürlich jetzt, ich mache da unseren Politikern eigentlich den Vorwurf, was halt auch ein typisch deutscher Wesenszug ist, gleich mal irgendwie einen Schuldigen suchen, und das war halt gerade die Videospielbranche.
Zurzeit also ist es das Flatrate-Saufen.
Ja, also das es wird immer wieder was aktuell. Neues gefunden, ja. Und abzulenken von ihren wirklichen Problemen oder das, was sie die ganze Zeit verbocken. Ich meine, wenn es möglich also da ist, dass sich irgendein 13-Jähriger eine Knarre kauft, in Deutschland eine Knarre kauft und geht in die Schule und knallt Leute um, dann stimmt da irgendwie wo was anderes nicht und nicht daran, dass der Counter-Strike gespielt hat. Ne? Also
und das Schlimmste ist, er hat da noch nicht mal der Letzte. Das war ja für die Politik auch ganz schwierig. Also du sagst, die Akzeptanz ist nicht so da, dadurch also auch...
Was wir erreichen müssten, wir müssten versuchen... Das wäre jetzt der Appell an unsere Verbände, dass sie einfach irgendwie mehr die Initiative ergreifen und sagen, Deutschland, Spiel, Deutschland, beschäftige dich auch wieder mit Spielen, es ist denn nicht schädlich, es ist nicht
denn wir hatten ja gerade das Thema vor, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, als wir gesagt haben, als wir bei Nintendo waren, aber auch Sony da ja lobend erwähnt haben, dass man, es gibt ja so viele gute Spiele, auch wirklich für die gesamte Familie, und die vollkommen weggehen von irgendwelchen Brutalitäten. Absolut. Aber das wird natürlich dann oftmals nicht gesehen.
Ja, also ich sage jetzt mal, es wird in Deutschland natürlich nicht so dargestellt, und das es werden immer nur die Negativbeispiele aus dem Schub gekramt, aber das einfach mal, das Positive an der Sache, einfach mal der Spaß auch klar gemacht wird, dass das ist sehr traurig, und vor allem dieses Thema, dass sich die Politik ins Spielen mischt, das gibt es nur in Deutschland. Sowas gibt es auf der ganzen Welt nicht.
Ist das auch ausschlaggebend dafür, dass wir anscheinend nicht so viele gute Spielentwicklungen jetzt in Deutschland haben?
Nein.
Also ich glaube, Far Cry oder so, es gibt oder Crysis, was jetzt irgendwie kommt, es gibt ja so ein, zwei große Titel, international große Titel, die auch aus Deutschland kommen, aber ich glaube, wir sind da relativ noch unterbesetzt, oder bin ich da falsch? darfst du mich gerne korrigieren.
Nein, prinzipiell hast du da schon recht. Es liegt natürlich auch daran, im europäischen Vergleich sind wir schon relativ schwach. Also man muss das natürlich aus der Historie betrachten. Vom europäischen Standpunkt aus kommt das ganze Thema aus England. Dort hat alles seine Wurzeln. Der zweitgrößte Entwicklermarkt in Europa ist inzwischen Frankreich. Das liegt daran, dass die Franzosen durch die Politik sehr stark gefördert werden. Da haben wir zum Beispiel auch den nächsten Punkt. Das ist bei uns absolut im Hintertreffen.
Aber macht da meine Heimatstadt Hamburg nicht ein bisschen was?
Hamburg macht sehr viel dafür, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen so eine das Gallien, glaube ich, in Deutschland, ne? So.
Ja, nein, die wehren sich, ja. Ja, also auch hier muss man wieder sagen, das ist alles nicht so einfach. Ein Entwickler, ein Publisher, der gründet sich nicht mal so schnell. Jetzt erst hat ein Publisher neu angefangen, der hervorgegangen ist aus einem meiner Distributoren, kenne ich auch persönlich. Also das sind alles sehr kleine Unternehmen, die sehr klein anfangen und sich erst etablieren müssen, denn wie ich ja vorhin schon gesagt habe, eine wirklich gute Entwicklung kostet sehr viel Zeit und dementsprechend Geld, und das können sich die kleinen Entwickler sehr schlecht leisten. Zumal eben auch Förderungen in Deutschland sehr schmal, sehr dünn gesät sind. Deswegen wahrscheinlich auch die Gründungen verschiedener Publisher in Hamburg.
Ist denn, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, weil du sagst, es ist so ein großes Budget vonnöten, ein richtig gutes Spiel, ein konkurrenzfähiges Spiel auf den Markt zu bringen. Ist denn so eine Plattform wie Xbox Live zum Beispiel für kleinere Entwickler dann nicht ganz interessant, dass man sagt, also wir können auch hier...
Unbezahlbar.
Wie bitte?
Unbezahlbar.
Was, ist unbezahlbar gut die Idee, oder?
Die Entwicklung können sie sich nicht leisten. Ein kleiner Entwickler kann sich das nicht leisten.
Selbst für Xbox Live jetzt nicht, wo es um kleine Games geht, die du dir so online downloadest.
Kleine Games?
Naja, also du weißt, wovon ich spreche? Also Xbox Live, Marktplatz, wo du dann, keine Ahnung, dir irgendwie Pac-Man auch runterladen
das
kannst oder sonst irgendwie...
Das ist aber der Anfang eines großen Themas. Also das will ich bloß mal kurz andeuten.
Okay,
also
alles klar.
Das ist sicherlich jetzt nicht
das,
was er irgendwann mal werden sollte. Ne?
Okay, also dann machen wir Marktplatz und PlayStation Store und Wii Virtua Konsole. Machen wir dann vielleicht, wenn du Lust hast, ein zweites Mal zu kommen, dann, wenn es ein großes Thema ist. Letzte Frage, dann will ich dich entlassen, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde gesprochen, sogar viel länger als geplant. Auf unserer geliebten Mutterseite hier vom ersten deutschen Videospiel-Podcast auf Game 30 wählen ja viele, viele User immer ihre Top 10 der Woche, und auf den ersten vier Plätzen in dieser aktuellen Woche, wir sind in der 26. Kalenderwoche, sind alles Racing Games, also Forza, Dirt, Formula One Championship und Motorstorm. Gibt es momentan einen Trend für gewisse Genres, wie meinetwegen jetzt Rennspiele, dass man sagt, jetzt kommen unglaublich momentan viele, oder ist das jetzt ein Zufall?
Nein, das ist weder Zufall noch Trend. Das hat damit zu tun, dass neue Konsolen auf den Markt gekommen sind. Das Erste, was für neue Konsolen auf den Markt kommt, sind Rennspiele.
Warum?
Das war schon immer so.
Was hat das für einen Grund?
Weil das das Erste ist, mit dem man eigentlich relativ easy anfangen kann, darauf zu entwickeln. Das Weitere ergibt sich ja erst. Also du darfst ja nicht... Das sind auch teilweise strategische Entscheidungen. Man muss ja einfach auch mal überlegen, dass Colin McRae nicht nur für Xbox 360 auf den Markt kam, sondern
für
verschiedene andere Plattformen.
Klar.
Man versucht also dann einfach auch das Risiko zu minimieren, indem man streut auf verschiedene Plattformen. Und die Rennspielentwicklung für neue Plattformen ist relativ gesehen einfacher, weil die Idee nichts Neues ist. Man baut auf etwas Bestehendem auf und nutzt die neue Technik, um darauf relativ schnell möglichst beim Launch, also möglichst bei der Veröffentlichung der Konsole mit dabei zu sein. Das ist eigentlich der Grund. Es geht relativ schnell, ein Rennspiel zu entwickeln. Schneller als ein sehr komplexer Shooter beispielsweise.
Ja, wenn der schön aussieht, sich gut spielen lässt, und dann ist ja auch alles okay. Dann sind ja auch alle zufrieden. Ist der Käufer zufrieden, dann sind die Hersteller zufrieden, ja, und die Konsolenverkäufer auch. Jetzt,
man darf ja echt nicht übersehen, dass die Entwicklung von so einem Spiel dann doch auch 2 Jahre zurückreicht. Also die haben halt alle irgendwie vor 2-3 Jahren angefangen und sind halt jetzt alle gleichzeitig fertig geworden. Und das ist halt oft Glück oder Pech oder wie man es auch nennen mag. Und dann und spielt das Quartalsende noch eine Rolle und Geschäftsjahresschluss zu Ende Juni. Und
wenn dann die erste Müdigkeit bei den aktuellen Titeln eintrifft, dann kommt Flat Out.
Genau.
Und da kriegen wir den Bogen. Also
ich darf ja schon verkünden, das darf ich ja eigentlich schon sagen. Du hast ja vorhin schon verraten, leider, aber in England sind wir schon vor Colin McRae in den Verkäufen und haben auch deutlich bessere Wertungen als alles, was von EA kam. Und
das macht dich aber schon, wenn ich dich hier so sehe, das macht dich auch schon stolz. Also da bist du schon ziemlich happy.
Ich kann hier aus dem Vollen schöpfen, weil ich darf auch nicht ohne Stolz verkünden, dass ich ja alleine schon für Flatout 2 in Deutschland die weltweit meisten Awards kassiert habe, die es überhaupt jemals gab. Wir haben insgesamt 9 Awards bekommen.
Für Flatout 2?
Für Flatout 2, und wir erwarten uns für Flatout Ultimate Carnage eigentlich da... ja, noch einen drauf zu satteln, dass wir auch wirklich die letzten, Kritiker überzeugen können. Oh, jetzt habe ich ja zu viel verraten, weil so viel Awards für Xbox 360 kann es ja gar nicht geben. Naja.
Aber ist doch gut. Dann ist man nicht enttäuscht, wenn man ein bisschen weniger bekommt, weil so viel gab es ja gar nicht. Also, wir wünschen dir und dem Spiel natürlich auch alles Gute, viel Glück. Ich denke, es ist ein richtig toller Titel geworden, und viele Hörer des ersten DVP werden mit Sicherheit im August die Finger jucken und sagen, ich habe da doch die 60. Folge des DVP noch im Ohr. Ich glaube, ich muss mir das mal anspielen. Also,
auf der Games Convention ist Premiere und da wird das Ganze ganz groß gefeiert.
Ah, großartig. Ja, da kann ich ja...
alle eingeladen. Alle 81 Mitarbeiter.
Die sind schon mal eingeladen, weil der Chef kann ja nicht kommen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen da draußen habt an Andreas Liedtke, die jetzt Hobbs auch nach fast 68 Minuten nicht gestellt habt, ihr könnt sie trotzdem noch stellen. Schreibt bitte bei uns auf unser Internet-Tagebuch, das man findet unter dvpblog.blogspot.com. Stellt da bitte nochmal die Fragen, die ihr eventuell dem Andreas Liedtke hättet stellen wollen und die einfach jetzt von mir nicht gekommen sind. Ich sammle die dann so ein bisschen und dann werde ich sie zur gegebenen Zeit mal per E-Mail oder per Telefonat mal an dich weiterleiten. Und wenn dann etwas ganz spannende Aussagen noch da sind, dann werden wir die natürlich hier im einen der nächsten Podcasts veröffentlichen. Andreas,
sehr gerne.
Vielen Dank, dass du bei uns warst, diese ganz lange Zeit auch das Mikrofon in der Hand halten musstest.
Das ist wahnsinnig schwer.
Ja, du weißt jetzt, wie sich ein Rockstar fühlt, wenn er die ganze Zeit singen muss. Deswegen haben sie manchmal auch diesen Mikrofonständer. Das haben wir halt hier noch nicht.
Rockstar ist heute schon öfter gefallen, ne?
Ja. Wieso? Ja, du siehst aus wie ein Rockstar. Du wurdest empfangen wie so ein Rockstar. Ich finde irgendwie, du bist so für mich der Rockstar-Gast, den wir hier beim ersten DVB bisher hatten.
Das ehrt mich sehr. Vielen Dank.
Ja, dann dir vielen Dank fürs Kommen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt...
Darf ich mich jetzt wieder anziehen?
Und wenn ihr wollt, dann sind wir auch beim nächsten Mal wieder für euch da. Bis dahin, alles Glück dieser Welt beim Zocken und macht's gut. Tschüss.